Ja, das ist schon verrückt. Ne? Ich habe vorhin gerade im Lobpreis darüber nachgedacht, wie wir, also in der Zeit, die ich hatte, mein Kleiner ist krank, so. Er braucht natürlich viel Liebe und Aufmerksamkeit, aber mir kam dieser Gedanke, dass wir allzu oft durch diese Gesellschaft gehen, durch dieses Gesellschaftskonstrukt, das wir uns gebaut haben über die Jahrhunderte. Und ich möchte es nicht kleinreden, das ist großartig, das ist eine ganz, ganz tolle Errungenschaft. Aber wir gehen da so durch und wir verlieren oft den Blick für das, was wirklich wichtig ist, für das, was zählt. Wir verlieren den Blick für das, was Schönheit ist oder was Liebe ist, was Wahrheit ist, was Gemeinschaft ist, was Freundschaft ist. Einfach, weil wir so durch den Alltag laufen. Und es ist so verrückt. Und wir nehmen oft an, nur weil wir die begrenzte Welt, die wir uns selber geschaffen haben, gut verstehen, würden wir alles verstehen. Dabei verstehen wir eigentlich so gut wie gar nichts. Und da gibt es auch so ein Bias, das ist interessant. Also je weniger ein Mensch weiß, desto mehr glaubt er zu wissen. Und desto überzeugter ist er in dem, was er dir erklärt. Aber je mehr ein Mensch weiß, desto vorsichtiger ist er mit seinen Aussagen, desto weniger absolut. Und es macht den Eindruck, als würde die Person nicht so viel wissen. Wusstet ihr das? Das ist so ein bisschen die Krise, in der die Naturwissenschaft heute steckt. Die wissen ja viel, aber sie kriegen es vielen Leuten nicht mehr vermittelt. Und jetzt haben wir eine flache Erde, zumindest in manchen Communities. Weil die sagen, hey, ist klar, ich habe es studiert, ich habe ein Buch gelesen, ich habe es drauf. Und die Physiker sagen halt, naja, es ist ein bisschen anders. Und dann wird da so verklausuliert, dann wird lang erklärt. Und die sagen, ja eben, ich sehe es doch, du bist da gar nicht so ganz sicher. Du musst eine halbe Stunde reden, wenn du nicht sicher bist. Schon verrückt, es gibt diese Bias in unserem Kopf. Darüber musste ich nachdenken. Und ich musste darüber nachdenken, wie gesagt, dass wir den Fokus vielleicht ein bisschen falsch setzen manchmal. Gibt es Gott? Gibt es Gott? Ich habe es überhaupt nicht geplant. So, ich habe noch gar nicht angefangen. Tja, vielleicht sollten wir diese Frage versuchen zu beantworten, indem wir uns wieder dem Wahren, dem Schönen der Gemeinschaft und vielleicht auch der Schöpfung und der Natur zuwenden. Und eine Connection zu dem aufbauen, was wir verloren haben. Ich erinnere mich daran, wie ich mit 14 Jahren und mit 13 sogar irgendwie am Bodensee, am Hörnl, im Strandbad gelegen bin, abends um, weiß ich nicht, 11 oder 12 mit einem Freund von mir. Und dann habe ich in diesen Sternenhimmel geschaut und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du lang genug reinschaust, dann hast du nur noch den Sternenhimmel vor Augen und dann hast du so das Gefühl vielleicht irgendwann, dass du da reinfallen könntest. Also mir kam so der Gedanke, die Erde dreht sich so durch dieses Nichts. Und wenn da irgendwie die Schwerkraft nicht wäre, dann würde ich mich jetzt verabschieden ins Nichts. Und ich habe fast Angst bekommen. Das war wie so ein sternenfürchtiger Moment. Es gibt gottesfürchtige Momente, das war ein sternenfürchtiger Moment. Ich habe gedacht, boah krass, das ist so riesig. Ich bin so klein und ich darf hier sein und ich darf das sehen. Ich glaube, wenn man die Connection neu findet und sich im Kopf nicht immer so verklausuliert, und ein bisschen in sein Herz hört, sind die Antworten manchmal einfacher, als man denkt. Aber jetzt habe ich eine andere Geschichte für euch, die habe ich eigentlich mitgebracht. So, ihr kennt es, Abraham ist allen Begriff. Kennt jemand Abraham nicht? Abraham, alles klar, okay. Also, Abraham hat diese Begebenheit, dieses Meeting mit Gott, in dem Gott ihm sagt, siehst du diese beiden Städte, Sodom und Gomorra? Kennt ihr auch? Und Abraham sagt, ja, die sehe ich, kenne ich auch, berüchtigt, berühmt, berüchtigt. Und dann sagt Gott, ja, ich werde die vernichten. Über Sodom und Gomorra kommt mein Gericht, ich werde diese Städte vernichten. Und dann sagt der Abraham, hey, Moment mal. Also, und natürlich weiß Abraham, dass sein Neffe dort wohnt, Lot. Ja? Er sagt, ey, aber Gott, wenn da 50 Gerechte drin wohnen, wirst du sie dann auch noch zerstören. Dann sagt er, ja, nee, okay, also wenn 50 Gerechte drin sind, dann zerstöre ich die nicht, weil es sind ja 50 Gerechte drin. Und dann sagt Abraham, ja, also, ja, und wenn 40 Gerechte drin sind? Gott sagt, ja, also ich zerstöre sie auch nicht, wenn 40 Gerechte drin sind. Und Abraham so, ja, also es tut mir echt leid, Herr, dass ich da, also, und wenn es 30 sind? Gott sagt, ja, also ich zerstöre sie auch nicht um der 30 willen. Herr, es tut mir echt leid, dass ich da jetzt gerade nochmal komme, aber was ist, wenn es 20 sind? Und er sagt, ja gut, also auch wegen den 20 nicht. Und dann sagt er dann wirklich so, O-Ton, also es tut mir leid, wenn ich jetzt nochmal komme, aber ich möchte auch nur noch einmal reden, Herr. Wie wäre es denn, wenn es nur 10 wären? Und Gott sagt, wenn es 10 sind, zerstöre ich die Stadt nicht. Um der 10 Gerechten willen, die da drin leben. Also wir wissen alle, wie die Story ausgeht. Sodom und Gomorra wurden zerstört. Offensichtlich waren keine 10 Gerechten da drin. Aber wie geht die Story weiter? Ich lese euch das mal. Das steht im 1. Mose 19, 1 bis 29. Und da geht es so ein bisschen um Lot, Abrahams Neffen, seine Frau, seine Family. Naja, hört mal, wie es da so zuging. Am Abend kamen die beiden Boten Gottes nach Sodom. Bote, Angelos, Engel. Kamen die beiden Engel Gottes nach Sodom. Lot saß gerade beim Stadttor. Als er sie sah, ging er ihnen entgegen, verneigte sich tief und sagte, meine Herren, ich bin euch gerne zu Diensten, kommt doch mit in mein Haus, um euch die Füße zu waschen und über Nacht meine Gäste zu sein. Morgen könnt ihr eure Reise fortsetzen. Nein, danke. Wir werden einfach hier draußen auf dem Platz übernachten, antworteten die beiden. Aber Lot drängte sie mitzukommen, bis sie schließlich einwilligten. Zu Hause brachte er ihnen gutes Essen, frisches Brot und danach wollten sie sich schlafen legen. Doch in der Zwischenzeit waren alle Männer Sodoms, junge und alte, herbeigelaufen und hatten Lots Haus umstellt. Sie brüllten, Lot! Wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Gib sie raus. Wir wollen unseren Spaß mit ihnen haben. Lot zwängte sich durch die Tür nach draußen, schloss sie sofort wieder hinter sich zu. Freunde, ich bitte euch, begeht doch nicht so ein Verbrechen, rief er. Hier, ich habe 2 Töchter, die noch keinen Mann berührt haben. Die gebe ich euch heraus. Ihr könnt mit ihnen machen, was ihr wollt. Nur lasst die Männer in Ruhe. Sie stehen unter meinem Schutz, denn sie sind meine Gäste. Hau ab, schrien sie. Von einem dahergelaufenen Ausländer lassen wir uns doch keine Vorschriften machen. Pass bloß auf, mit dir werden wir es noch schlimmer treiben als mit den beiden anderen. Sie überwältigten Lot und wollten gerade die Tür aufbrechen. Da streckten die beiden Männer die Hand aus, zogen Lot ins Haus und verschlossen die Tür. Sie schlugen alle Leute, die draußen standen, mit Blindheit, sodass sie die Tür nicht mehr finden konnten. Zu Lot sagten sie, hast du irgendwelche Verwandte hier in der Stadt? Seine Schwiegersöhne, Söhne, Töchter oder sonst jemand von deiner Familie? Bring sie alle von hier fort. Der Herr hat uns nämlich geschickt, die Stadt zu vernichten. Er hat von dem abscheulichen Verhalten der Einwohner Sodoms gehört. Deshalb wollen wir diese Stadt zerstören. Sofort eilte Lot zu dem Verlobten seiner Töchter und rief ihn zu, schnell, verschwindet aus dieser Stadt, denn der Herr wird sie vernichten. Aber sie dachten, er macht Witze. Bei Tagesanbruch drängten die Männer Lot zur Eile. Schnell, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, bevor ihr in den Untergang der Stadt mit hineingerissen werdet. Weil er noch zögerte, fassten sie ihn, seine Frau, die beiden Töchter bei der Hand, führten sie hinaus und ließen sie erst außerhalb der Stadt wieder los. Denn der Herr wollte sie verschonen. Lauft um euer Leben, sagte einer der beiden Boten. Schaut nicht zurück, bleibt nirgendwo stehen, flieht ins Gebirge. Sonst werdet ihr umkommen. Ach, bitte nicht, Herr, flehte Lot. Du warst so gnädig, hast mir das Leben gerettet. Aber bis ins Gebirge schaffe ich es nicht mehr, bevor das Unglück auch mich packt und vernichtet. Die kleine Stadt dort ist nahe genug. Die kann ich doch noch gut erreichen. Bitte lass mich dorthin laufen, dann bin ich gerettet. Verschon sie. Siehst du nicht, wie klein sie ist, diese Stadt? Gut, bekam er zur Antwort. Auch diesen Wunsch will ich dir erfüllen. Ich zerstöre die Stadt nicht. Flieh schnell dorthin, denn ich kann nichts tun, bevor du dort in Sicherheit bist. Von da an wurde die Stadt Zoar genannt, was klein bedeutet. Die Sonne ging auf, als Lot in Zoar ankam. Und da ließ der Herr Feuer und Schwefel vom Himmel auf Sodom und Gomorra herabregnen. Er vernichtete sie völlig, zusammen mit den anderen Städten der Jordanebene. Er löschte alles Leben in dieser Gegend aus. Menschen, Tiere, Pflanzen. Lots Frau drehte sich auf der Flucht um, schaute zurück Sofort erstarrte sie zu einer Salzsäule. Am selben Morgen stand Abraham früh auf und eilte zu der Stelle, wo er vor dem Herrn für die Bewohner der Stadt eingetreten war. Als er auf die Jordanebene hinunterschaute, bot sich ihm ein trauriger Anblick. Dort, wo Sodom und Gomorra einmal gestanden hatten, stiegen dichte Rauchwolken auf, wie aus einem großen Ofen. Gott hatte an Abrahams Bitte gedacht. Er zerstörte zwar die Städte, in denen Lot gewohnt hatte. Lot selbst aber brachte er vorher in Sicherheit. Das ist schon krass. Ne? Also so liest, ist ganz schön detailliert beschrieben, was da abgeht. Ne? Aber das wird natürlich nicht dem Zufall überlassen. Es wird bewusst so beschrieben, damit du verstehst, was da eigentlich passiert. Erstens mal, ja, und wenn es nur 10 Gerechte sind, sagt Abraham. Und Gott sagt, auch dann werde ich die Stadt verschonen. Aber es waren keine 10, es waren nachher nur 4. Und was Gott dann macht, ist, er schützt diese 4. Er schützt diejenigen, die unschuldig sind. Aber er richtet diejenigen, die schuldig sind. Was war passiert? Die Engel kamen in diese Stadt, sie kamen nach Sodom. Und Lot sitzt im Tor. Das bedeutet, dass er schon zu den Älteren zählt. Das bedeutet, dass er schon was zu sagen hat, prinzipiell. So war es zumindest. Aber wir merken nachher, dass das in dem Fall nicht so ist. Die beiden Männer wollen draußen übernachten. Er sagt, kommt in mein Haus, ich versorge euch, gebt lecker Essen, ihr könnt euch hinlegen. Und die sagen, nee, wir schlafen draußen. Das war der erste Test. Wir schlafen draußen. In einer guten Gegend kannst du das. In einer schlechten kannst du das nicht. Und er sagt, nee, komm. Er drängte sie, sagt der Text. Komm mit, das wird super, wird lecker essen. Ich mache lecker Essen, sagt er. Und dann sind sie bei ihm. Und er macht lecker Essen. Aber die Männer der Stadt haben mitbekommen, was da läuft. Und sie klopfen und sie poltern an die Tür, sagt, gib den raus. Gib den raus, wir wollen unseren Spaß mit ihm haben. Das ist doppeldeutig. Aber es bedeutet auf jeden Fall, dass sie ihn missbrauchen wollen. Oder diese beiden Männer missbrauchen wollen. Wir reden hier von Gewalt, wir reden hier von Vergewaltigung. Und Lot bringt die Antwort, die heute erstmal keiner versteht. Er sagt, nein, lass die beiden in Ruhe. Ich habe 2 Töchter, die haben noch keinen Mann gesehen, die könnt ihr haben, mit denen könnt ihr machen, was ihr wollt. Boah, echt jetzt? Wisst ihr, warum er das sagt? Weil das der Kodex Hammurabi vorschreibt. Das ist die Kultur der Zeit. Und es ist bei den Beduinen teilweise heute noch so, dass wenn du bei ihnen bist, dass du 3 Tage vollkommenen Schutz genießt. Das bedeutet, sie würden dein Leben für dich geben, weil du ihr Gast bist. Sie würden alles dafür tun, dass du unversehrt bleibst. Sie würden selbst ihre eigenen Töchter geben, damit du verschont bleibst. Das ist das Verständnis von Gast geben. Das ist das Verständnis von Beschützen in dieser Kultur zu dieser Zeit. Und die Familie sagt quasi, bevor ihr sterbt, bevor ihr Leid erfahrt, erfahren wir es. Denn ihr seid unsere Gäste. Das ist schon krass. Sie fliehen. Die Engel müssen sie packen. Sie laufen los. Lot will nicht ins Gebirge. Er sagt, geht es nicht in Zoha, in dieser kleinen Stadt. Und die Engel sagen, okay, auch das geht. Aber schaut nicht zurück. Es ist keine Zeit. Lots Frau schaut zurück. Das wird nur in einem Satz erwähnt. Sie schaute zurück, wurde zur Salzsäule. Dr. Stephen Collins ist ein Archäologe. Dr. Stephen Collins hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sodom und Gomorra zu finden. Und was er damit, also wie tut er das? Das machen Archäologen, indem sie natürlich alte Schriften studieren, auch die Bibel. Viele archäologische Funde sind erst möglich gewesen, weil man in der Bibel Verweise darauf hatte. Und Dr. Collins hat die Bibel genommen, um den genauen Ort von Sodom und Gomorra zu bestimmen. Und er hat auch etwas gefunden, von dem er glaubt, dass es Sodom und Gomorra ist. In der Tat glauben das viele. Es gibt aber natürlich wie immer in der Wissenschaft auch kritische Stimmen. Das ist auch gut so. Aber was hat er da gesehen? Er hat gesehen alte Stadtmauern, die runtergebrannt sind und kaputt sind. Er hat gesehen alte Häuser, Scherben, aber überall diese Brandspuren. Aber nicht wie von einem klassischen Brand. Was er auch gefunden hat, war zu Glas gewordener Sand. Zu Glas gewordener Sand. Du brauchst Tausende von Grad Celsius, dass du das in der Skalierung so hinbekommst, wie er das dort gefunden hat. Die wahrscheinlichste Theorie wissenschaftlicher Natur ist ein in der Luft zerborstener Meteorit, der dort runterkam. Und der einen gigantischen Feuerregen über Sodom und Gomorra, über das ganze Jordantal, da wo heute das Tote Meer ist, hat niederregnen lassen. Das ist die wahrscheinlichste Theorie. Was da passieren würde, du hättest eine Hitzeschockwelle, die sich gewaschen hat, ähnlich wie bei einem Vulkanausbruch. Also diese pyroklastischen Ströme, diese Rauchwolken, die den Abhang runterfahren, 700, 800, 900, 1000 Grad heiß. Das ist vergleichbar. Und eine Mordsdruckwelle. Wer von euch kennt Pompeji? Pompeji liegt unweit vom Vesuv bei Neapel in Italien. Als der Vesuv zur Zeit von, ich glaube, Plinius dem Jüngeren ausgebrochen ist, waren viele Bewohner in Pompeji. Und so ein pyroklastischer Strom kam. Die Leute wurden bei lebendigem Leib verbrannt und was zurückblieb, war Asche. Diese Asche ist uns bis heute erhalten. Wir haben quasi versteinerte, veraschte Menschen, die immer noch in der Haltung sind, immer noch das symbolisieren, was sie damals getan haben. Ihr Baby geschützt, gekocht, ein Glas gehalten, das zerbrochen nebendran liegt. Also ein Becher, es ist verrückt. Kann das gemeint sein? Kann sowas gemeint sein? Wenn ja, dann klingt es gar nicht mehr so nach Mythen, wie man das vielleicht manchmal gerne hätte. Warum hat sie sich umgedreht? Warum? Sie hat in einer Stadt gelebt, in der die Leute echt böse waren, offensichtlich. Also du konntest da nicht mal als Gast hin. Sie waren ausländerfeindlich. Sie haben Leuten Gewalt angetan, sie haben Menschen vergewaltigt. Ja? Warum dreht sie sich um nach dieser ganzen Geschichte? Jesus sagt uns das. Lukas 17, 28 bis 33 sagt Jesus Folgendes. Es wird auch sein wie in den Tagen Lots, und da spricht er übrigens von der Endzeit, der Zeit kurz vorm jüngsten Gericht. Da sagt er prophetisch quasi voraus, dass es sein wird wie in den Tagen Lots. Die Menschen aßen, tranken, kauften, verkauften, pflanzten und bauten, doch an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel, und sie alle kamen um. Genauso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn wiederkommt, und damit meint er sich selbst. Also so, zweiter Auftritt hier auf der Erde quasi. Wer sich an jenem Tag gerade auf dem Dach seines Hauses aufhält und seine Sachen unten im Haus liegen hat, soll nicht erst hinuntersteigen, um sie zu holen. Das Gleiche gilt für den, der auf dem Feld ist. Er soll nicht mehr nach Hause zurücklaufen. Denkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu erhalten sucht, wird es verlieren. Wer es aber verliert, wird es bewahren. Hatten wir neulich, ne? Das ist die zweite Stelle, an der Jesus das sagt. Wer sein Leben behalten will, wird es verlieren. Wer es verliert, der wird es bewahren. Und das ist aber auch seine Begründung für Lots Frau. Warum hat sie sich umgedreht? Sie hat sich umgedreht, weil sie ihr Leben behalten wollte. Ich meine, wir hören die Story und wir denken so, ja klar, alles klar, kein Ding. Aber ich meine, ganz im Ernst, die hat da Jahre gelebt. Vielleicht sind ihre Töchter dort geboren. Die sind groß geworden. Du hängst irgendwann an einem Ort. Du hängst auch an Menschen. Und ich glaube, dieser Verlust von ihrem Zuhause tat ihr weh. Sie konnte diese Sehnsucht daran, dieses melancholische Gefühl nicht loslassen. Sie dreht sich nochmal um. Letzter Blick. dann macht sie der Lichtblitz des Meteoriten, als er explodiert, blind. Und das wäre so. Sie findet ihren Weg nicht mehr. Die anderen drehen sich nicht um, weil sie rennen. Und die Hitzewelle kommt, erfasst sie. Das war's. Sie wird zur Salzsäule. Schaut, es gibt Momente im Leben, das ist gut. Es ist heilsam, wenn wir zurückgucken. Aber das Ende der Zeit, so wie Jesus es beschreibt, wird keiner dieser Momente sein. Jesus warnt uns an dieser Stelle nochmal davor, dass wir am alten Leben festhalten. Wer versucht, das zu erhalten, wird es verlieren. Wer es verliert, wird es erhalten. Manchmal halten wir an irgendwas in unserem Leben fest. Nicht, weil es wahrhaftig, weil es schön, weil es wunderbar oder weil es in irgendeiner Weise gut ist. Sondern weil es scheinbar alles ist, was wir haben. Warum bleibt eine Frau bei einem Mann, der sie schlägt? Warum bleiben Menschen bei Menschen, die sie ausnutzen und für ihre Zwecke missbrauchen, denen sie eigentlich egal sind? Warum bleiben Menschen in den widrigsten Umständen und lassen Unermessliches über sich ergehen? Und ich spreche jetzt nicht von Menschen, die keine Wahl haben. Ich spreche von Menschen ganz bewusst, die eine Wahl haben. Warum tun sich Menschen das an? Warum lassen die Dinge mit sich machen? Solche Dinge. Warum gehen sie so oft an Orte und zu denen zurück, die ihnen so böse mitgespielt haben? Denn das ist Sodom und Gomorra. Das ist kein guter Ort. Sie sagen, sie wollen es mit ihrem Mann noch ärger treiben, wie mit den beiden, die sie gerade vergewaltigen wollen. Das ist kein guter Ort. Warum machen Menschen das? Warum geben so viele eine verheißungsvolle Zukunft für irgendwelche Dämonen der Vergangenheit auf, die sie wieder einholen? Ich sag's euch, weil sie es kennen. Weil es ihnen vertraut ist. Weil es oft das Einzige ist, was sie kennen und was sie haben. Es ist zwar falsch, es ist böse, es ist absolut perspektiv- und hoffnungslos, aber es ist ihnen zumindest vertraut. Für viele Menschen ist es leichter, in der Hölle zu Hause zu sein, wo man weiß, wie die Dinge laufen. Wie mit Gott in eine ungewisse Zukunft, in eine scheinbar ungewisse Zukunft zu gehen und sich auf Neues einzulassen. Okay? Ja, manchmal ist Zurückblicken heilsam. Das ist gut, wenn du reflektierst, deine Vergangenheit anschaust, du kannst viel davon lernen. Manchmal ist es heilsam. Aber manchmal ist es auch einfach nur lähmend. Wenn du auf der Flucht bist, vor dem Bösen fliehen musst quasi, oder es dich irgendwie dein Leben kosten kann, deine Zukunft, deine Berufung, das, was Gott für dich hat, ist es wahrscheinlich falsch, zurückzusehen. Aber manchmal hängen wir so an der Vergangenheit fest, dass wir nicht mehr offen sind. Ja, wir sind so fixiert auf das Gestern, so fixiert auf das, was wir denken, auf unseren kleinen, begrenzten Horizont, dass wir gar nicht mehr checken, dass es auch noch eine Gegenwart gibt und dass es eine Zukunft gibt und dass Gott vielleicht heute was machen will oder in meinem Morgen was machen will. Ich bin zu. Und dann werden wir zuerst blind. Und mit der Zeit erstarren wir, wie Lots Frau. Und das ist der Punkt, an dem sich alles anfängt, leblos anzufühlen in mir und um mich rum. Und so, meine Lieben, sollte es nicht sein. Das ist nicht Gottes Plan für dein und für mein Leben. Übrigens erwähnt Paulus später, also der Apostel, vier Dinge, vor denen wir fliehen sollen als Christen. Eigentlich als alle Menschen. Und ich kann nicht auf alle eingehen, ich nenne sie euch gleich, aber ohne das zu kommentieren. Das müssen wir ein andermal machen, das geht zu lang. Aber es sind vier Dinge, die auf jeden Fall das Potenzial haben, kataklysmische Katastrophen auszulösen. Und auch schon haben. Diese vier Dinge haben Königreiche gestürzt, haben Kriege angezettelt und haben Millionen über Abermillionen von Menschenleben gekostet. Soll ich euch die vier Dinge nennen, vor denen er uns warnt, wo er sagt, flieht. Flieht, so wie Lot, flieht. Hurerei und Unzucht ist Nummer eins. Porneia wäre die Übersetzung. Eine Sexualität, die außer Kontrolle ist, die du nicht unter Kontrolle hast, die dich unter Kontrolle hat, also so wie es meistens ist. Und das ist auch der Punkt, deswegen sagt er, flieht. Du hast nicht so viel Kontrolle, wie du denkst in manchen Situationen. Das zweite ist Götzendienst. Auch darüber haben sich Königreiche schon, oh, wie viele Menschen. Jugendliche Begierden aller Art, kann ich nicht drauf eingehen. Sind aber ein paar ordentliche dabei. Und das vierte ist die Liebe zum Geld. Ah, die vernichtet den Planeten, stimmt. Ja, da war ja was dabei, genau. Und kostet Abermillionen Menschenleben und ich weiß nicht, wie viele Arten und so. Wir sind ja, ihr seid wahrscheinlich noch aufgeklärter als ich, was das angeht. Diese vier Dinge, sagt er, keine Unzucht, kein Götzendienst, nicht diese Begierden, auf die ich jetzt nicht näher eingehen kann, und nicht die Liebe zum Geld. Diese vier Sachen wegrennen. Die haben zu viel Macht über euch und die haben zu viel Potenzial, zu viel anzurichten. Okay, jetzt kommen wir langsam so Richtung Ende. Lukas 9, 57 bis 62, da sagt Jesus Folgendes. Er sagt zu seinen Jüngern, als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Der sagt zu ihm, ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagt er. Und Jesus erwidert, die Füchse haben ihren Bau, die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Der Menschensohn, remind, ne, ist er. Jesus redet von sich selber in der dritten Person als Menschensohn. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaub mir zuerst noch nach Hause zu gehen, um mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Und Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben. Das ist so ein Spruch, den kennt man, den sagt man nicht auch so. Aber wem ist schon klar, in was für einem Kontext Jesus das eigentlich sagt? Das ist ganz schön steil. Hey, ich würde gerne meinen Papa begraben. Ja, lass die Toten ihre Toten begraben, komm du und folg mir nach. Geh hin und verkündige die Botschaft vom Reich Gottes, sagt er. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen. Herr, doch erlaub mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Das ist verständlich, oder nicht? Okay, ich gehe jetzt mit Jesus, mit diesem krass berühmten Rabbi, ich bin dann mal weg. Ist normal. Nein. Wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Das ist irgendwie fast so, als ob Jesus keine Jünger will. Immer wenn einer kommt, sagt er ihm so, hey, pass auf, nee, er läuft nicht. Ne? Das ist so, stellt euch mal vor, die Kirche wäre heute so. Das ist so ein bisschen, ja, ich würde gern bei euch mitmachen, nee. Also kannst du schon, aber weißt ja, so, ne? Wer die Hand an den Flug legt, dann zurückschaut, ist nicht brauchbar fürs Reich Gottes. Wisst ihr warum? Wieso er dieses Bild verwendet? Hm? Irgendjemand eine Idee? Wenn du so einen Flug schiebst, ne? So wie damals, diese Dinger, und du guckst nach hinten, dann kannst du nicht mehr gerade laufen. Du brauchst ja deine ganze Kraft. Also fängst du an, Kreise zu machen. Okay? Das heißt, so kann man kein Feld bestellen. Das wird schwierig. Das geht kreuz und quer. Krumme Furchen, kein Feld. Jesus zu folgen, heißt auf das Ziel zu schauen, das Gott für diese Welt hat. Das bedeutet, ihn vor Augen haben bei allem, was ich tue. Nicht links gucken, nicht rechts gucken und schon gar nicht nach hinten. Jetzt muss ich das mit den Toten, die Toten begraben, vielleicht noch erklären, weil das ist ein extrem hartes Wort. Mein Vater ist gerade gestorben, Jesus. Ja, lass die Toten begraben. Komm jetzt. Aber wir müssen verstehen, warum Jesus da ist. Jesus ist da, weil er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt, ich komme, um euch ewiges Leben zu geben. Ich komme, um den Tod zu besiegen. Ich komme, um das Böse zu besiegen. Ich komme als euer Licht in der Finsternis. Und der Tod, von dem du jetzt redest, der tut weh, das weiß ich. Und es ist dein Papa, das weiß ich auch. Aber ich möchte, dass du verstehst, wenn du mir folgst. Ich möchte, dass du verstehst, warum ich hier bin. Ich möchte, dass du verstehst, dass der Tod eben keine Macht mehr hat, nicht das letzte Wort hat, dass das Böse nicht das letzte Wort über euer Leben hat, sondern ich. Und das soll dein ganzes Leben zeigen. Deswegen sage ich, lass die Toten ihre Toten begraben. Denn die erkennen das noch nicht. Hoffentlich bald. Jesus sein Leben geben bedeutet, sich nicht mehr vom Tod bestimmen zu lassen. In einer gewissen Weise sind wir auf der Flucht. Wir Christen, meine ich. Wir fliehen in Gottes Arme. Wir fliehen vor dem Bösen. Wir fliehen vor den falschen Werten. Irgendwelchen Nichtigkeiten dieser Welt. Und bei Lot war es so, dass das Gericht unmittelbar bevorstand. Es war keine Zeit, zurückzuschauen. Sich dem zuzuwenden, was einen noch gefangen hält. Und so ist es bei uns auch. Gott hat seinen Sohn gesandt und ihn Jeschua genannt. Was heißt denn das? Jesus, griechische Übersetzung, Jeschua. Was heißt das denn? Wisst ihr das? Jesus heißt Retter. Jesus heißt wörtlich, Jahwe rettet. Der allmächtige Gott rettet. Das ist sein Name. Er hat diesen einen zu uns gesandt, damit er uns rettet. Damit er uns aus dieser Welt ruft und hineinholt in den Rettungsplan, den Gott für uns hat. Er ruft in diese Welt genau die Menschen oder alle Menschen, damit sie ihr Leben Jesus anvertrauen. Damit sie gerettet werden vor dem Bösen. Und gerettet werden vor dem Gericht, das am Ende der Zeit steht. Genauso, wie es über Sodom und Gomorra auch stand. Und damit sie gerettet werden vor dem Tod. Der die Menschen so fest im Griff zu haben scheint. Es ist ein bisschen wie damals. Gott schickt seine Engel. Angelos heißt Bote. Schickt seine Boten in diese Welt, um die Seinen zu sich zu rufen, vor dem nahenden Gericht den Bösen zu bewahren. Und es ist eine gute Botschaft. Für all diejenigen, die der Tod und das Böse knechtet. Es ist eine Botschaft des Lebens, der Hoffnung, des Glaubens, der Liebe. Es ist das Evangelium. Evangelion heißt gute Botschaft. Von der Jesus sagt, dass wir als Kirche sie in die Welt tragen sollen. Wir sollen den Menschen sagen, dass der Tod, dass das Böse, dass die ganzen Katastrophen, dass dieses ganze Misery in der Welt nicht das letzte Wort hat, sondern dass Jesus gekommen ist, um am Kreuz dieses letzte Wort Gottes zu bekräftigen und uns als Beweis zu geben. Es ist vollbracht, sagt Jesus. Ich habe den Tod besiegt. Ich werde ihn vollends besiegen. Auch das werdet ihr noch sehen. Ich werde ihn wegtun. Ihr werdet niemanden mehr sterben sehen. Aber bis dahin lernt ihr glauben. Bis dahin lernt ihr mir vertrauen. Ich bringe euch Hoffnung. Auf eine Art endet unsere Aufgabe den Engeln, oder? Zumindest in Teilen. Also wir müssen keine Städte vernichten, das ist cool. Aber wir sollen die Menschen in Jesu Arme und in Sicherheit rufen. Sollen sie beim Arm packen und sagen, es ist Zeit. Es ist keine Zeit zum Trödeln. Keiner weiß, wie lange er hat. So. Und diese Aufgabe ist zu wichtig, zurückzublicken. Wir drehen uns so oft um uns selber, auch wir Christen, oder? Diese Aufgabe, die Menschen rauszuziehen aus der Finsternis, aus der Hoffnungslosigkeit und aus ihrer Not, ist zu wichtig, um dass wir uns hinstellen und zurückblicken. Sie ist zu wichtig, dass wir uns das leisten könnten. Dass wir es uns leisten könnten, in bittersüßer, melancholischer Melancholie, was auch immer, in irgendwas zu schwelgen, zurückzublicken und uns davon irgendwie einnehmen zu lassen. Die Aufgabe ist zu wichtig, um uns von den Dummheiten und den Nichtigkeiten dieser Welt leiten und beeindrucken zu lassen. Oh, fett Kohle verdienen und dann habe ich 5 Häuser und dann habe ich. Das ist alles Wurscht. Gönn ich dir, gönn dir, wenn du es hast, super und teils auch noch viel besser, aber es ist Wurscht. Weil da draußen sind Leute, die sein Licht brauchen. Da draußen sind Leute, wo es ganz finster aussieht. Da draußen sind Leute, die sich jeden Abend fragen, wie es weitergeht. Da draußen sind Leute, die sich jeden Abend fragen, warum sie eigentlich noch am nächsten Tag aufstehen und leben sollen. Oder wie es weitergeht, wenn sie nicht mehr sind. Mit ihrer Familie oder whoever. Also lasst uns dem folgen, wozu wir berufen sind, nämlich Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, daran, dass ihr Liebe zueinander habt, daran, dass ihr Christ-like da rausgeht und ein Segen seid. Okay, und das ist mein letztes. Wir haben jetzt viel gehört, wovor wir am besten auch fliehen sollten. Jetzt haben wir ein bisschen was gehört, welche Richtung wir gehen sollten. Ich möchte trotzdem noch mit Paulus schließen. Er schreibt nämlich seinem Schüler Timotheus. Er warnt ihn vor der Liebe zum Geld. Also nicht vor Geld, sondern vor der Liebe dazu. Eine Liebe zum Reichtum sozusagen. Und er sagt, naja, das ist eine Wurzel von allem Bösen eigentlich. Sagt sehr vorsichtig damit bitte, dass ist nicht gut. Und dann erklärt er, was noch so alles kommt, also wie Menschen noch sind, also Zwietracht und Streitfragen und was, wie Menschen halt sind und ticken, wenn sie diesen Dingen nachjagen. Und dann sagt er ihm, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld und Sanftmut. Kämpf den guten Kampf des Glaubens, ergreif das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist, worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich wollte es einfach sagen, ja, es gibt Sachen, vor denen sollen wir fliehen, aber es gibt auch Sachen, denen sollen wir nachjagen. Wir sollen nachjagen der Gerechtigkeit. Wie wäre es, wenn die Welt gerechter wäre als sie ist? Wir sollen nachjagen der Gottesfurcht. Wie wäre es, wenn die Menschen nicht mehr so viel Angst hätten, die Wahrheit zu sagen? Denn das meint es unter anderem. Wie wäre es, wenn die Menschen Vertrauen hätten zu Gott, zu sich und zueinander? Wie wäre es, wenn die Liebe das Wichtigste ist? Und nicht das Geld. Wie wäre es, wenn wir geduldig miteinander umgehen und sanftmütig sind, weil wir wissen, dass wir auch nicht perfekt sind und weil wir wissen, dass er es mit uns auch tut. Dazu möchte ich euch einladen und zu so einem Leben möchte ich euch einladen. Ich glaube, zu so einem Leben möchte uns Jesus einladen. Wenn du möchtest, dann machst du mein Gebet einfach zu deinem. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um Hoffnung zu bringen. Ich danke dir, dass du gekommen bist, durch die Finsternis mit deinem Licht hell zu machen. dass du gekommen bist, um uns zu zeigen, was Leben wirklich bedeutet. Und welche Werte wichtig sind, damit die Welt, auf der wir leben, ein anderer Ort sein kann, ein besserer Ort. Herr, ich bitte dich um Vergebung, wo ich alles nicht gelebt habe oder nicht lebe. Du siehst, wo ich zurückschaue, wo ich mich fangen lasse. Du siehst, wo ich mich dem Falschen zuwende. Du siehst, wo ich Sachen gemacht habe, die andere verletzen. Du siehst, wo ich mich selbst verletze. Und du siehst, wo ich feige war, wo ich nicht für die Wahrheit, nicht für die Gerechtigkeit eingestanden bin. Wo ich bequem war. Ich bitte dich um Vergebung. Und ich bitte dich um einen neuen Anfang mit dir. Schenk's mir, schenk's uns, dass ich dich vor Augen habe. Und dass ich nicht zurückgucke und dass ich schon gar nicht in irgendwelche Dinge schaue, die sehr wenig Potenzial haben, mich glücklich zu machen, aber sehr viel andere unglücklich zu machen. In Jesu Namen. Amen. Und danke fürs Zuhören.